Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanne Winkelhofer.
Kommunikation ist immer und überall. Die Frage ist, nutzen wir sie auch wirklich bewusst? Denn Kommunikation kann vieles. Sie kann ein Unternehmen voranbringen oder aber auch bremsen. Sie kann Menschen begeistern oder demotivieren. Doch was macht da genau den Unterschied? Anita Reschreiter und Barbara Lamp von Impulskommunikation sind überzeugt, Worte können mehr bewirken als Budget. Wir reden heute darüber, welche Kommunikationsfehler richtig teuer werden können und wie man mit wenigen Worten viel bewegen kann. Liebe Anita, liebe Barbara, herzlich willkommen in unserem, sage ich jetzt mal, Podcast-Wohnzimmer. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke für die Einladung. Ist ja für jedenfalls sehr gemütlich hier.
Schön. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir da sind, Susanne. Und ja, Wohnzimmer trifft es eigentlich gut mit einer Top-Aussicht im Übrigen.
Wir starten einmal so ein bisschen zum Aufwärmen mit unserem Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Anita, ich fange bei dir an.
Gerne.
Ein Satz, den wir alle aus unserem Wortschatz streichen sollten.
Ich würde mal streichen, da kann man nichts machen, weil es schränkt einen ein, es nimmt den Handlungsspielraum und viel besser ist zu fragen, was kann ich denn machen, was liegt in meinem Einflussbereich, und so wird man einfach dann trotzdem aktiver.
Jetzt die umgekehrte Frage, Barbara, ein Satz, den wir jeden Tag laut aussprechen sollten.
Das ist Danke. Und zwar möglichst konkret. Also danke, dass du das übernommen hast zum Beispiel. Oder auch danke für diesen Tag, weil es einfach die Haltung verändert und einen achtsam aufs Leben blicken lässt.
Danke für die schöne Antwort. Dann komme ich wieder zu dir, Anita. Ein typischer Satz aus dem Business-Alltag, der meist das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich erreichen will.
Das ist doch selbstverständlich. Aber was ist schon selbstverständlich? Was ist für mich verständlich? Was für dich, Susanne? Was für dich, Barbara? Es gibt keine Wirklichkeit. Also wir brauchen wieder die Kommunikation, um zu definieren, was ist denn verständlich? Also bitte diesen Satz vorsichtig einsetzen.
Barbara, das beste rhetorische Manöver?
Eine ehrliche Frage zum richtigen Zeitpunkt, weil es einfach Räume öffnet, Gespräche öffnet und ein ehrliches Interesse am Gegenüber zeigt. Also nicht, ich muss keine Meinung durchbringen, sondern ich interessiere mich für dich.
Dann die letzte noch für dich, Anita, und dann kommt noch eine für die Barbara. Kommunikation in Unternehmen scheitert oft, weil?
Vielleicht ganz kurz, weil zu viel angenommen wird und zu wenig nachgefragt wird.
Und mein persönlicher Kommunikations-Lifehack, Barbara?
Den habe ich tatsächlich von einem Ex-FBI- und Polizeiverhandler aufgenommen. Und zwar ist es in schwierigen Gesprächen oder Verhandlungen mit sehr überzogenen Forderungen bei Geiselnahmen zum Beispiel, hat der immer gesagt, schwierig ist eine gute Antwort, weil es Gespräche weiter öffnet, vorantreibt und keine Richtung jetzt definiert wie ja oder nein. Also es ist nicht konfrontativ, sondern führt das Gespräch weiter. Und wenn man sich das weiterdenkt, dann ist auch das Wort interessant sehr gut, weil es die gleiche Wirkung hat, vielleicht in weniger eskalierten Situationen wie einer Geiselnahme. Und das funktioniert im Übrigen im Privaten genauso gut wie im Business-Kontext. Also ich kann es auch nur mit kleinen Kindern an der Kasse, die gerade irgendetwas sich wünschen, mit nicht ja oder nein, sondern interessant zu antworten und einmal zu schauen, was passiert.
Wenn ihr mit einem Fingerschnippen, also wirklich sekundenschnell, jedem Unternehmen eine Kommunikationsfähigkeit schenken könntet, welche wäre das?
Ich würde den Unternehmen mit einem Schnippen das aktive Zuhören schenken. Aktives Zuhören bedeutet nicht, man hört zu, damit man eine Antwort gibt. Aktives Zuhören heißt, ich habe echtes Interesse am Gegenüber. Und nur wenn ich echtes Interesse und ein Verständnis habe, was mein Gegenüber möchte, dann kann ich auch gut kommunizieren. Und das ist mal die wesentliche Basis. Einfach den Respekt, die Offenheit meinem Gegenüber. Und wie schafft man so ein aktives Zuhören, indem man mal eine angenehme Atmosphäre überhaupt fürs Gespräch findet, damit, wenn ich sage, mir ist was unklar, dann sage ich, kannst du mir das vielleicht nochmal erklären? Gib mir ein Beispiel, finde andere Worte. Ich stimme zu, dass ich sage, genau, sehe ich auch so. Ich habe Blickkontakt, ich mache mir Notizen. Einfach wirklich dem Raum geben und durch diese Zeit für das aktive Zuhören einfach dann die Kommunikation auf dem aufbauen.
Fällt es vielen schwer, dieses Zuhören?
Ich glaube, es ist gar nicht so bewusst, dass wichtig ist, gerade im Managementbereich ist man von einem Meeting zum nächsten Meeting unterwegs und dann führt man noch ein Gespräch mit einer Kollegin, wo es vielleicht ein Thema gibt und man ist gedanklich gar nicht so hier bei diesem Gespräch. Also man soll sich wirklich bewusst sagen, jetzt schenke ich meinem Gegenüber die Zeit, die Aufmerksamkeit, den Respekt und setze mich auch mit der Perspektive auseinander und dann gelingt es auch.
Das verändert schon viel.
Ja.
Ihr beratet ja viele Unternehmen unterschiedlicher Größe. Was kann denn so eine simple Sprachveränderung, also neben dem Zuhören, sofort einen spürbaren Unterschied machen?
Eine Sprachveränderung, die einen Satz betrifft, der uns sehr oft begegnet, gerade im Business-Kontext, aber auch wieder im Privaten, und zwar dieses Ich muss, wir müssen. Und wenn wir alleine hier verändern auf ich will, ich kann, wir machen jetzt, verändert es sehr viel, weil dieses wir müssen erzeugt wahnsinnigen Druck, auch ich muss erzeugt wahnsinnigen Druck und wir machen das jetzt, ist eine Entscheidung, da gehen wir in die Selbstverantwortung und damit ändert sich sofort die eigene Haltung, da ändert sich die Dynamik im Team und mit dem können wir sehr viel bewegen. Also dieser kleine, ist es ein kleiner Switch, eine kleine Veränderung mit einer sehr großen Wirkung, würde ich sagen.
Kannst du ein Beispiel nennen? Was kann das zum Beispiel sein, was man da...
Ich muss jetzt Mittagessen gehen. Was steckt da drinnen? Also ich gehe jetzt Mittagessen, sachliche Feststellung. Ich darf jetzt Mittagessen gehen, juhu, ich freue mich. Das sind ganz andere Dinge. Sport, ich muss Sport machen. Wow, da klingt der Spaß schon durch. ich werde jetzt Sport machen oder ich freue mich jetzt darauf, Sport zu machen, hat eine ganz andere Dynamik und Aussagekraft.
Das kann man sofort mal ausprobieren.
Mhm.
Welcher Kommunikationsfehler ist euch denn zuletzt begegnet, wo ihr euch gedacht habt, das hätte man so leicht vermeiden können?
Das kennen wir sicher alle. Mails werden einfach kommentarlos weitergeleitet. Gerade intern passiert das oft. Man gibt es an 5 Personen weiter, weil man sagt, das ist für die wichtig, aber man gibt keine Botschaft mit. Was ist denn eigentlich die Erwartung? Warum schicke ich es denn jetzt? Einfach der kleine Satz, was erwarte ich mir von dir? Was tust du mit dieser Information? Schaff Klarheit und weniger Verwirrung und das erleichtert es gleich einmal.
Du hast vorhin schon das Zuhören angesprochen, Anita. Und jetzt sind wir in einer Welt, also wir leben in einer Zeit, wo es ständig Ablenkungen gibt, wo dieses Zuhören ja doch sehr, sehr schwierig ist. Wie kann man denn jetzt garantieren, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber trotzdem irgendwie sicherstellen, dass das, was man anbringen möchte, was man kommunizieren möchte, auch wirklich ankommt, obwohl der Empfänger, die Empfängerin vielleicht gerade sehr abgelenkt ist?
Es muss relevant sein. Also nicht mehr noch schicken und den Druck erhöhen, sondern darauf achten, mit wem spreche ich denn und was braucht er für Informationen? Wo hole ich denn ab? In welcher Lebensrealität? Also es ist unterschiedlich, ob ich jetzt sage, ich spreche auf Management-Ebene oder ich gebe die gleiche Info an extern an unseren Partner und Lieferanten weiter. Muss ich ganz anders sprechen von der Information, auch von der Tonalität. Was wir oft bei Kunden erleben, ist, wenn zum Beispiel Führungskräfte sich schon über Monate mit einem Projekt auseinandersetzen, IT-Projekt zum Beispiel wird eingeführt, die sind am Tag des Kickoffs ganz woanders, weil sie sich ja ein halbes Jahr schon mit der Thematik beschäftigt haben. Die Mitarbeiter hören das heute das erste Mal. Die muss man ganz woanders abholen. Die brauchen ganz andere Informationen, auch in einer anderen Sprache aufbereitet, das auch verständlich zu machen. Und da achten wir einfach oder weisen halt auch unsere Kunden darauf hin, dass man halt auch hier mit der Kommunikation ganz anders ansetzen muss. Dass auch ankommt und dass auch verstanden wird. Und wenn es verstanden wird, dann ist es auch relevant und wird wahrgenommen.
Ist es nicht auch sehr schwierig, dass wenn man dann kommuniziert, meistens kommuniziert man ja mit unterschiedlichen Personen gleichzeitig, egal ob das jetzt in der Firma, im Unternehmen ist oder ob es mit den Kunden und Kundinnen ist. Und das sind ja auch oft verschiedene Generationen. Und die Sprache der Generationen, das wissen wir, ist ja doch sehr unterschiedlich. Wie gelingt es denn, dass es dann bei allen ankommt, also sowohl bei der einen als auch der anderen und vielleicht der noch anderen Generation?
Da würde ich gerne mit einer Gegenfrage starten, und zwar: Warum wollen wir denn unbedingt alle Generationen mit einer Sprache ansprechen? Sprache ist Haltung, Sprache ist auch Identitätsstifter, und Sprache, gerade du hast die Jugendsprache, die Sprache unserer Kinder angesprochen, die dient ja auch dazu, um mich bewusst abzugrenzen. Die dient ja dazu, dass ich mich einer Gruppe zugehörig fühle. Und deswegen ist es jetzt für mich eben fraglich, ob ich hier eine Sprache für alle brauche. Es gibt dann, ich unterscheide da im Unternehmenskontext jetzt immer, in der Unternehmenskommunikation immer, dass ich sage, es gibt diese Unternehmenssprache. Wir haben uns auf eine Sprache geeinigt. Das passiert mit dem Moment, wo ich in ein Unternehmen eintrete, wo ich dort bereit bin oder mich bereit erkläre, im Team zu sein. Und in dieser Sprache kann ich mit allen kommunizieren. Und dann gibt es aber natürlich innerhalb der Unternehmenskommunikation noch verschiedene Dialoggruppen. Also wir sprechen bei uns in der Kommunikation nicht von Zielgruppen so gerne, sondern von Dialoggruppen, weil wir Kommunikation als Dialog verstehen. Und die gilt es dann in ihrer jeweiligen Lebensrealität abzuholen. Das hat die Anita vorher auch schon gesagt. Also mit einem 25-Jährigen oder mit einer 35-Jährigen und einem 55-Jährigen habe ich gänzlich unterschiedliche Lebensrealitäten. Und wenn ich da als Unternehmen ein Programm fahre, zum Beispiel für Lehrlinge, natürlich darf ich dann eine andere Sprache verwenden, werde jünger kommunizieren, vielleicht emotionaler kommunizieren. Und es muss trotzdem mit Respekt und Achtung erfolgen. Also nur weil ich jetzt eine Sprache mir aneigne, heißt das noch lange nicht, dass ich Teil dieser Sprachgemeinschaft bin. Ja, und das kann ganz schnell, in den Worten unserer Kinder zu bleiben, awkward werden, wenn auf einmal die Alten diese ganzen hippen Jugendwörter verwenden, und in einem Unternehmen ist es ebenso. Deshalb empfehle ich, oder ist es für mich ganz zielführend, Kommunikation als Beziehungsgestaltung zu verstehen und darauf zu achten, mit wem spreche ich und wie spreche ich mit diesen Menschen.
Dann gibt es ja nicht nur unterschiedliche Generationen, sondern meistens oft auch unterschiedliche Geschlechter. Und da wissen wir jetzt nicht nur das Gendern für manche eine kleine Hürde, sondern auch generell. Ich habe gerade vor kurzem einen Mann, aber sehr ehrlich und offen sagen gehört, was darf man denn jetzt zu einer Frau noch sagen? Was habt ihr da für einen Tipp? Wie kann man da fair und gut miteinander kommunizieren und nicht von einem ins nächste Fettnäpfchen treten?
Die Frage würde gerne ich beantworten, weil dieses Thema öffnet ja, also diese Frage öffnet ein großes Thema. Das öffnet das Thema nach Gleichberechtigung, nach gendergerechter Sprache und auch nach Sexismus im Arbeitsalltag. Und das Wichtigste ist hierbei, viel wichtiger ist, dass wir jetzt da eine Verbotsliste aufstellen oder Worte aufstellen, die ich dann bewusst habe und sage, das darf ich jetzt nicht mehr sagen. Kommunikation ist ein Zeichen und ein Ausdruck von Respekt für mein Gegenüber, für ehrliches Interesse meinem Gegenüber. Und das gilt es einmal abzutesten. Ja, also ich sage immer auch in Workshops zu Sexismus im Arbeitsalltag, wie kommunizieren wir miteinander? Zum Beispiel, dass man sich mit seinem Gegenüber ausmachen muss, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung, weil die Grenzen, Susanna, bei dir können ganz andere Grenzen sein als bei der Anita oder bei mir. Und das, was für uns beide okay ist, ist vielleicht für eine dritte Person verletzend und das ist kränkend. Und deswegen muss ich mich mit meinem Gegenüber abstimmen, was passt und was nicht. Das führt uns auch dazu, dass es oft schwierig ist, wenn ich Dinge beobachte, zum Beispiel als Dritter. Weil das kann für die beiden, die da interagieren, und mich irritiert das, und für die beiden ist das aber völlig okay. Das heißt, um hier wirklich Fortschritte zu machen, müssen wir viel miteinander reden und uns viel und ehrlich austauschen. Und weil du einen Tipp angesprochen hast, ganz leicht, versetz dich in dein Gegenüber. Also wenn ich jetzt als Mann unsicher bin, was darf ich sagen, kann ich mir zum Beispiel überlegen, würde ich den Satz, boah, der Anzug steht dir aber fest zum Vorstandskollegen, würde ich den sagen oder würde ich den nicht sagen? Und wenn ich mir denke, das klingt aber jetzt irgendwie komisch, wenn ich das sage, dann würde ich es raten, es auch nicht zu einer Frau zu sagen.
Gerade Führungskräfte werden natürlich viel gehört oder kommunizieren natürlich viel. Was sind denn da so drei typische Sätze, die von einer, nennen wir es jetzt mal, modernen Führungskraft kommen können oder häufig verwendet werden? Und was sind so drei Sätze, die nicht mehr zeitgemäß sind?
Also zeitgemäß ist sicher dialogorientiert und da sind Fragen dabei. Zum Beispiel, wenn ich ehrliches Interesse habe, wie es zu einer Entscheidung gekommen ist, wie siehst du das oder wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Weil ich dadurch wahrscheinlich schneller Antworten bekomme, als zu sagen, solche Fehler dürfen nicht passieren, zum Beispiel. Ja, oder danke, dass du das angesprochen hast. Vor allem, wenn ein Kollege oder eine Kollegin wirklich den Mut aufbringt, heikle Themen auf den Tisch zu bringen und ich womöglich jetzt schlucken muss, sich zuerst einmal für den Mut zu bedanken, dass das angesprochen wird, weil es offensichtlich Thema ist. Das würde eine zeitgemäße oder moderne Führungskulturauszeichnung und ebenso zum Beispiel eigene Fehler zuzugeben. Also es wird der Fehlerkultur sehr helfen, wenn ich selber sage, hey, ich habe da was übersehen, wie können wir das gemeinsam lösen? Weil es darin bestärkt, okay, es passieren Fehler, das ist nicht super, also keinem passieren Fehler gerne, aber es geht dann darum, dass man eine Lösung findet und das nicht unter den Teppich kehrt. Fehler, die hingegen, Kommunikation, die hingegen gar nicht mehr gehen, sind so Sätze wie, oben wird entschieden oder wir entscheiden da oben. Ja, oder zum Beispiel ein Satz ist, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Das ist ebenfalls sowas, das auf eher ja, eine ältere Führungskultur wahrscheinlich hinweist. Oder eben auch so ein Satz zum Beispiel, ja, wer diesen Fehler gemacht hat, der kann sich gleich zu mir kommen oder wer hat diesen Fehler gemacht und bitte melden. Ja, also das ist natürlich, da ist man sofort mit diesem Finger zeigen und eigentlich nicht lösungsorientiert. Das bringt einen nicht weiter.
Wie schwierig ist es denn, dass man dann jemanden, der aber diese Sätze noch so in sich hat und vielleicht auch ganz normal findet, weil man das halt so früher immer so ausgesprochen hat, da umzulenken oder eben in diese neue, moderne Führungsrichtung zu bringen?
Mit Gegenfragen. Also wenn man wirklich dann sagt, zum Beispiel, wenn so ein harter Satz kommt wie, wer hat diesen Fehler gemacht, dass man sagt, es geht jetzt nicht darum, wer diesen Fehler gemacht hat, sondern wollen wir uns darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist, dann kann ich da hier zum Beispiel gut lenken. Ja, also die Person wirklich darauf hinweisen, wird der Inner Circle können. Das ist trotzdem immer etwas sehr Intimes und Menschen auf Sätze oder Formulierungen anzusprechen, da brauche ich schon ein Vertrauensverhältnis, dass das auch angenommen wird, weil warum? Jener Mensch will seinen Selbstwert hochhalten und der fühlt sich dann angegriffen und wird wahrscheinlich eher auf Konfrontation und Distanz gehen. Und das soll es ja nicht. Also es soll ja was bewegen beim anderen.
Das alles, was du jetzt gesagt hast, bewirkt ja wahrscheinlich auch schon eine motivierende Kultur im Unternehmen. Was sollte man denn hingegen vermeiden als Führungskraft, wenn man eben eine motivierende Unternehmenskultur schaffen möchte?
Genau, die Frage ist überhaupt, wie schafft man eine motivierende Unternehmenskultur? Das hilft nicht, wenn das auf der Website groß draufsteht. Wenn ich sage, wir haben ein tolles Kickoff oder wir haben Benefits für die Mitarbeiter aufgebaut oder implementiert im Unternehmen, viel mehr ist an der Haltung und an der gelebten Kommunikation eben der Führungskräfte, genauso wie die Barbara eben erklärt hat, dass das genau die neuen Sätze sind, die Führungskräfte eben da kommunizieren. Und Susanna, du möchtest wissen, auf was vermieden werden sollen. Also es soll Kontrolle vermieden werden und eher auf Vertrauen gesetzt werden, weil immer zu sagen, ich kontrolliere dich, ich habe kein Vertrauen in dich, schafft es genau, dass Mitarbeiter nicht motiviert sind. Sie werden sich dann zurückziehen. Auf Floskeln bitte vermeiden, wenn nicht ehrlich gemeintes Feedback, ein wertschätzendes Feedback, gut hast du das gemacht oder danke dafür. Wenn das nicht wirklich ehrlich von Herzen kommt, dann spürt das der Mitarbeiter und dann ist die Wertschätzung eigentlich gegenläufig, also geht eigentlich genau nach hinten los. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, inkonsistente Botschaften, wenn wir uns auf die Fahnen heften, wir kommunizieren offen im Unternehmen und dann ist der Chef der, der in der Früh nicht reinkommt und grüßt. Oder wenn wir sagen, wir haben gar keine interne Kommunikation, keine Mitarbeiterforen, keinen internen Newsletter, keinen Austausch, keinen Dialog eröffnet, dann wird das nicht gelebt und ja, das ist dann nicht motivierend, weil es ja eigentlich nicht stimmt.
Nochmal kurz zu dem Punkt, man sollte möglichst nicht Kontrolle ausüben. Wie kann man dann aber vorgehen in der Kommunikation, wenn man das Gefühl hat, da gibt's jemanden im Team, der oder die, ja, das passt vielleicht nicht ganz oder ist nicht fair den anderen gegenüber, weil da vielleicht weniger eingebracht wird oder irgendwas nicht Richtung Ziel führt. Wie kann man das dann trotzdem ansprechen, ohne jetzt diese Kontrolle ausüben zu wollen?
Die Kontrolle abgeben heißt ja nicht dass gleichzeitig, dass ich nicht mutig bin, auch was anzusprechen, was nicht passt. Wenn ich sage, es ist die Vorgabe oder ich habe klare Erwartungen, was ich mir vorstelle und ich erwarte, dass sich dieser Kollege auch einbringt, auch wenn ich jetzt nicht kontrollieren will, dann kann man das sehr kommunizieren und sagen, so im Team haben wir diese Aufgabe zu lösen, eine Timeline und jeder hat seine Aufgaben, also den Mut, was anzusprechen, was auch unangenehm ist, gibt ja auch Orientierung wieder und ist motivierend, schließt sich ja nicht aus.
Mhm. Eine wichtige Aufgabe von Führungskräften ist gerade auch jetzt in der Zeit, wo sie so viel transformiert, verändert durch den technologischen Fortschritt, die KI nimmt immer mehr Einzug in die Unternehmen, ist eben dann auch die Aufgabe, die Angst zu nehmen. Weil natürlich bei KI haben wir schnell einmal Fragen im Kopf wie, ja, braucht's mich dann überhaupt noch? Übernimmt das dann sämtliche Aufgaben von mir? Wie kann man denn da als Führungskraft, sag jetzt mal, richtig kommunizieren, damit man das nicht so als Gefahr sieht, sondern mehr als Chance?
Führungskräfte sind gut beraten, gerade beim Thema KI den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. KI bleibt ohne den Menschen nur eine Technologie und du hast es angesprochen, es ist ein sehr angstbesetztes Thema. Es gibt eine spannende Studie dazu, ich bin mir jetzt über die Zahlen nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren 26% der Führungskräfte denken, dass KI Angst bei den Mitarbeitenden auslöst und tatsächlich sind es 66% der Mitarbeitenden, die tatsächlich Angst haben, durch die KI-Einführung sich selbst überflüssig zu machen, ihren Job zu verlieren. Und diese Angst führt zu Stillstand. Ja, also es gibt da auch sehr gute Studien schon oder Erkenntnisse dazu. Zum Beispiel hat ein großes Unternehmen flächendeckend den Copilot von Microsoft eingeführt. Alle, die wissen, was das an Lizenzen kostet, wissen, dass da ein ungeheures Budget freigesetzt wurde. Mit dem Bestreben der Unternehmensführung, dass sie KI-orientiert arbeiten. Die haben sich dann gewundert, dass keiner das genutzt hat. Und dann hat man Ursachenforschung betrieben und hat festgestellt, dass die Menschen gar nicht gewusst haben, was jetzt von ihnen erwartet wurde. Die haben gar nicht gewusst, was darf ich denn, was soll ich denn, was mache ich jetzt damit, wo überschreite ich Grenzen, wo ist es okay und mache ich mich damit überflüssig. Und man hat dann begonnen, diesen ganzen Prozess bottom-up aufzurollen, sprich wirklich die Menschen einzubinden, bereits welche Prozesse habt ihr, wo könnte KI unterstützend sein, mitgestalten lassen, wirklich fragen, wo es hilfreich und unterstützend ist, um dann eben Ressourcen haben, das Ganze, die ganze Arbeit wertschöpfender einzusetzen, als vielleicht für irgendwelche lästigen Routinearbeiten. Und die Unternehmen haben wirklich dann Fortschritte gemacht.
Ein Schwerpunkt von euch ist auch die Krisenkommunikation. Jetzt kommen ja Krisen meistens ohne Vorwarnung, haben wir alle schon erlebt. Wie sollte man sich da als Unternehmen denn vorbereiten, wenn man eigentlich gar nicht weiß, worauf man sich da genau vorbereitet? Gibt's da ein paar Tipps in Sachen Krisenkommunikation von euch?
Ja, das Wesentliche ist einmal, dass man sagt, es gibt Unternehmenswerte an sich. Ich weiß, wo ich als Unternehmen stehe, wie ich kommuniziere. Und dann tue ich mir auch leicht, wenn so eine Krise einfach daherkommt und sie kommt tatsächlich meistens daher, wenn man es nicht erwartet. Und dann weiß ich ja, wie ich da in der Krise kommunizieren möchte oder kommunizieren und handeln möchte. Das andere ist, es braucht ein Unternehmenskommunikationsnetzwerk, ein internes, dass man weiß, wer macht wann, wo was, wer sind Ansprechpartner, wer ist der Sprachrohr nach außen. Also wenn man dann in der Krise drinnen ist und jetzt weiß, man sollte jetzt in der nächsten Zeit ein Statement abgeben und ich weiß nicht, wer spricht denn überhaupt mit den Medien, da muss das muss klar definiert sein, wer ist der Sprachrohr nach außen, wer gibt uns, wenn wir als Agentur begleiten, wer gibt uns die Informationen, wo werden sie abgesichert. Also das kann man sich ja im Vorfeld aufbauen und schon überlegen, dass man genau diese Kommunikationsflüsse definiert hat. Und wir beraten Unternehmen dahingehend, dass man wirklich sagt, man denkt Krisen durch. Also es gibt ja verschiedenste Potenziale, wo man sagt, kann ein Brand ausbrechen, kann man in eine Insolvenz schlittern. Also es gibt ja Krisen, die man einschätzen kann und auf die kann man sich auch vorbereiten. Wir machen das mit Unternehmen in Workshops, gehen da ins Brainstorming, ganz unterschiedlich in den verschiedensten Branchen natürlich und bauen dann auch schon so richtige Kommunikationsbausteine für die einzelnen Themenfelder vor, weil dann haben wir eine Basis und im Krisenfall kann man auf dem aufsetzen. Man fängt nicht bei Null an, man passt das einfach dann an, je nachdem, was dann tatsächlich passiert ist, aber man hat eine Basis und man weiß auch, wie die Kommunikationsflüsse gehen, welche Kanäle bediene ich denn in der Krise. Jedes Unternehmen hat zahlreiche Kanäle offen. Ich kann im Krisenfall nicht alle Social-Media-Kanäle bedienen, aber wenn man sich verständigt hat, die Kommunikation erfolgt über die Website im Krisenfall, dann ist das für alle Beteiligten klar und so kann man dann einfach gut agieren. Also man kann sich schon vorbereiten für einen Fall, der hoffentlich nicht eintritt.
Jetzt kennen Sie ja so viele Unternehmen. Können Sie mal so ein Beispiel, müssen jetzt auch keine Namen fallen, aber nennen, wie ein Unternehmen, das vorbildlich kommuniziert, kommuniziert. Was machen die anders als andere?
Was machen die anders? Die haben Kommunikation nicht als Einbahnstraße verstanden, sondern als Dialog. Die beziehen Kolleginnen und Kollegen frühzeitig in Prozesse ein. Die verstehen Rückmeldung als wertvollen Input und nicht als Störung. Und leben somit eine Dialogkultur im Unternehmen. Und die setzen Kommunikation empathisch und situationsspezifisch ein. Ich glaube, das ist auch noch wichtig in diesem Kontext, weil unterschiedliche Situationen brauchen unterschiedliche Kommunikationsstile. Also in einer Krise werde ich wahrscheinlich eine klare Top-Down-Kommunikation brauchen. Warum? Weil sich Menschen in dieser Situation klare Anweisungen erhoffen oder die brauchen sie auch, ja, um sich irgendwo zu orientieren. In anderen Prozessen wiederum brauche ich eher eine Bottom-up-Kultur, Kommunikationskultur, wo ich Menschen sehr frühzeitig einbinde. Und ich glaube, Unternehmen, die Kommunikation gut machen oder gut kommunizieren, die verstehen Kommunikation nicht nur als Werkzeugtool, sondern als Beziehungsgestaltung.
Wenn du jetzt Beziehungsgestaltung sagst, fällt mir eins ein, und zwar ein Meeting, ein internes Meeting, wo das Kommunizieren oft sehr schwierig ist, weil Meetings können mal schnell langatmig sein, zeitraubend und dann eigentlich nichts Positives zu dieser Beziehung beigetragen haben. Was kann man denn machen, damit die Kommunikation im Meeting dazu beiträgt, dass am Ende alle sagen, boah, das war jetzt gut, dass wir uns da die Zeit genommen haben, jetzt sind wir wieder ein Stück weiterkommen. Das hat sich gelohnt quasi, das Meeting, und nicht, ach Gott, das war jetzt wieder eine Stunde, die hätten wir eigentlich gar nicht nötig gehabt.
Genau, wie du sagst, Meetings sind kostbare Zeit und da kommt der Führungskraft eine wesentliche Aufgabe zu, einfach die kommunikative Leitung, die Gestaltung zu übernehmen. Wichtig ist immer auch im internen Meeting eine Agenda und das gleich eingangs zu kommunizieren, warum sind wir denn zusammen, wie viel Zeit nehmen wir uns. Wir nehmen uns jetzt in der nächsten Stunde Zeit, um das Projekt zu besprechen und unser Ziel ist es, offene Fragen zu klären und die nächsten To-Dos. Und wenn das allen Teilnehmern nun mal gleich eingangs kommuniziert wird, dann weiß jeder, woran man arbeitet und sollte dann vielleicht ein Thema ausarten oder in eine andere Richtung gehen, kann man sagen, stopp, das nehmen wir gern mit in der nächsten Show fix. Da besprechen wir das weiter, aber wir sind heute da, dass wir im genau uns um die Agenda, um das definierte Thema kümmern. Und auch nett ist dann noch eine Abschlussfrage zu stellen, nicht nur so, passt es für alle, sondern auch nochmal konkret, was habt ihr mitgenommen, was sind eure nächsten Steps, dass man so eine Verbindlichkeit auch schafft, dass dann wirklich auch weitergeht.
Worte können mehr bewirken als Budget, darüber haben wir ganz am Anfang geredet. Warum? Was kann man mit Worten bewirken, was man vielleicht mit einem Budget, wie hoch auch immer, das ist, gar nicht so bewirken kann?
Naja, lass mich ein Beispiel bringen, Susanna. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine shiny Plakatkampagne zum Employer Branding draußen sehen und die verspricht uns ein dynamisches, modernes, hippes Unternehmen und ich komme dann als neue Kollegin dorthin und stelle schon am Empfang fest, da stimmt was nicht, dann habe ich einen Gap zwischen eben dem, was real im Unternehmen ist und dem, was nach außen verkauft ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die interne Kommunikation, die Worte, die ich nach innen verwende und das Leben nach innen, die Unternehmenskultur, dass das eben nicht nur Worte sind, sondern dass das gelebt wird. Weil wenn ich das wirklich erlebe, was ich irgendwo anders womöglich lese oder sehe oder was kommuniziert wird, dann werde ich dort gerne sein, ich werde mich dort gerne einbringen, ich werde die Prozesse gerne mitgestalten und ich werde meine Kompetenz dort einbringen. Und das kann man sich einfach mit, also die Motivation von Menschen, die kann man sich ja nicht kaufen, also die kann ich mit keinem Geld der Welt kaufen. Und gerade die interne Kommunikation ist eine sehr kostengünstige, budgetschonende Möglichkeit, um hier wirklich einen Unterschied zu machen.
Also ich glaube, wie wichtig Kommunikation ist und was man damit bewirken kann, haben wir spätestens jetzt nach der Folge gelernt. Wenn sich also jetzt jemand denkt, ich möchte heute gleich besser kommunizieren, den ersten Schritt machen. Was könnte denn da so ein erster Schritt sein, den man sofort umsetzen kann?
Das ist ehrliches Interesse am Gegenüber zeigen. Ich glaube, das ist der Beginn einer guten Kommunikation und das haben wir jetzt schon vielfach gehört. Das ist Zuhören, das ist sich in sein Gegenüber reinfühlen. Und wenn ich damit beginne, wirklich auch im Privaten zum Beispiel zu verstehen, zu versuchen, hilf mir, dich zu verstehen, dann kann ich, glaube ich, hier sehr viel bewegen. Und es geht da gar nicht so sehr um die perfekte Formulierung, sondern es geht darum, dass man freundlich ist, dass man respektvoll ist und dass es nicht nur darum geht, Meinungen auszutauschen, sondern in echten Gesprächen neue Denkräume zu öffnen und somit neue Perspektiven zu schaffen und womöglich Wege zu finden, die man bisher noch gar nicht angedacht hat.
Die Frage zum Schluss.
Und jetzt haben wir noch mitten in der Stadt eine riesengroße Werbetafel platziert. Die ist weiß und ihr dürft da jetzt eine einzige Kommunikationsregel raufschreiben, die dann jeder beherzigen kann. Welche wäre das?
Zuhören, um zu verstehen, miteinander reden, dann gelingt Kommunikation.
Perfekt, das nehmen wir uns jetzt alle zu Herzen. Und jetzt habe ich auch noch was für euch. Und zwar unser Podcast heißt ja Mach es. Und das sind unsere Einfach-Machen-Karten. Ihr dürft jeder eine ziehen. Und das könnte dann gerne euer Wochenmotto sein.
Das Einfach-Machen-Motto.
Anita, was hast du gezogen?
Bewegung machen, nehme ich gerne mit.
Das heißt, wo kannst du in deinem Alltag vielleicht diese Woche noch mehr Bewegung als sonst einbauen?
Mein Alltag, ich bin in der Stadt viel zu Fuß unterwegs, also ich schaue, dass ich hier Bewegung mache. Aber ich versuche vielleicht heute die Yogastunde am Abend zu schaffen und nicht wieder aufzuschieben.
Aber Yoga habt ihr ja eh immer schon am Montag gemacht in der Agentur, oder?
Ja, in der Agentur haben
jeden
Montag
Yoga.
Immer die Yogastunde mit den Kolleginnen, genau. Aber ich habe auch Donnerstag am Abend immer noch meine Yoga-Einheit.
Ja, sehr löblich. Barbara, was hast du gezogen? Dein Blick?
Die gezogene Frage ist jetzt, die wirft Fragen auf. Anders machen.
Ah ja, also anders machen, damit meine ich mal, dass wir in der Woche mal irgendetwas, das wir immer schon gleich machen, bewusst anders machen. Fällt dir da irgendwas ein?
Das ist jetzt spannend. Das ist wirklich schwer. Vielleicht sollte ich am Ende der Woche dann die Antwort liefern, weil ich grundsätzlich ein sehr spontaner Mensch bin und jetzt gar keine so krassen Rituale habe, wo ich sage, das würde ich jetzt ganz anders machen und was anderes ausprobieren.
Du hast das Andersmachen eigentlich schon erledigt. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, du hast letztes Jahr Workation gelebt. Das heißt, du hast einmal deinen Arbeitsalltag komplett auf den Kopf gestellt und es war wahrscheinlich so cool, weil du das heuer wieder machst, oder? Verstehe ich das richtig?
Genau. Das ist das erste Mal ist immer, fällt es immer am schwierigsten und dann wird man zum Gewohnheitstier. Es war wirklich eine sehr inspirierende Erfahrung. Ich wollte es wirklich einmal selber erleben, wie es einem geht, zu arbeiten und an einem anderen Ort zu leben, in einer völlig anderen Umgebung. Und das ist, weicht ein bisschen ab von dem, was man liest. Also so mit dem Laptop im Sand, das hat nach 3 Minuten absolut die Faszination verloren, der Sand zwischen den Fingern, die Hitze, das geht gar nicht. Also man wundert sich, wie sehr das Denken dann eingeschränkt wird durch die Sonne oder das Meer dann eben durch die Eindrücke, die da sind. Aber es hat natürlich sehr, sehr viele inspirierende Momente. Also man merkt einfach, wie viel sich wieder in einem öffnet im Denken und wo man eigentlich feststeckt im Alltag.
Wer jetzt noch mehr wissen möchte von Anita und Barbara, der nimmt sich am besten unsere Frühlingsausgabe zur Hand. Da haben wir nämlich eine große Coverstory darüber, wie ihr euch eigentlich gefunden habt und was euer Antrieb für eure Agentur ist. Vielen lieben Dank für eure Zeit und weiterhin so viel Spaß beim Kommunizieren.
Vielen Dank, Susanna. Dankeschön.
Danke, Susanna.
Übrigens, wenn dir unser Mach es Karriere- und Lifestyle-Podcast gut gefällt und du dich für Gesundheit interessierst, dann haben wir da ab 8. Mai noch etwas, das dir gut gefallen könnte. Unser Mach es Gesund-Podcast. Jeden Donnerstag ab 8. Mai erscheint eine neue Folge. Wir hören uns.